Liebe Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden und liebe Gemeinde, heute denken zumindest Sie, die Sie an die Konfirmation vor 50 Jahren denken, wahrscheinlich auch an die Zeit zurück, wie das so war im Unterricht. Ich selber bin ja später geboren, als Sie konfirmiert wurden und kann das deshalb wahrscheinlich gar nicht wirklich nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie es in der Schule damals war, als die Schüler noch hier in dem Schulhaus direkt in der Nachbarschaft waren oder in Uttenhofen oder vielleicht manche auch in Rieden. Das war, glaube ich, ganz kompliziert, hat die Frau Rau erzählt. Damals, also sie waren in ganz verschiedenen Schulen unterwegs, waren die Lehrer besser, strenger? Ich weiß es nicht. Manche von uns, auch von denen, die heute nicht an die Konfirmation denken, die können sich eher daran erinnern, vielleicht als kleine Kinder oder als Erwachsene. Vielleicht sehnen sich manche auch zurück in die Zeit von damals. Die Bibeltexte, die wir lesen, die sind ja noch viel, viel älter. Der heute dran ist als Predigtext, ist 3000 Jahre alt. Und trotzdem glauben wir ja, dass diese alten Texte uns heute noch was zu sagen haben. Und genauso wie Ihre Erinnerung lebendig ist, soll jetzt auch dieser ganz alte Text zu uns reden. Und ich bin der Meinung, dass der ganz alte Text auf jeden Fall auch heute noch was zu sagen hat. Er stammt aus dem Sprüchebuch und war früher zumindest so ein klassischer Konfirmationstext. Heute suchen die Pfarrer ja immer irgendwelche besonderen Themen raus für die Konfirmationen, aber das ist ein alter Konfirmationstext. Vielleicht war er bei Ihnen sogar dran, das weiß ich nicht, aber es könnte sein. Sprüche 3, 1 bis 8. Mein Sohn, heute wird man auch sagen, meine Tochter, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie werden dir ein langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leben heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Dieser Text, der stellt letztlich eine Frage an Sie, an dich, an uns alle. Er stellt die Frage, worauf verlässt du dich in deinem Leben? Was ist deine Basis im Leben? Und Sie, die Sie heute auch zurückblicken auf die letzten 50 Jahre oder auf die Konfirmation damals, für Sie ist es vielleicht auch die Frage, die man so umformulieren könnte, worauf haben Sie sich die letzten 50 Jahre verlassen? Was war Ihr Lebensfundament, Ihre Basis, Ihre Leitprinzipien, Ihr Orientierungspunkt? In dem Sprüchebuch, da geht es um das Thema der Weisheit. Und Weisheit ist ja mehr als Intelligenz. Ich weiß nicht, wer der oder die Intelligenteste von Ihnen ist und war. Intelligenz hat ja manchmal auch was Verschrobenes. Als ich ein Kind war, da gab es die Knopf-Hoff-Show. Die haben bestimmt manche in meinem Alter und Ältere angeschaut. Und da gab es den verrückten Knopf-Hoff-Professor. Der war so schlau, dass immer alles schief ging. Ich sehe ein paar Leute nicken. Also ich fand es als Kind immer ganz toll. Intelligent und doch irgendwie lebensuntüchtig. Ich hoffe, dass niemand von Ihnen so ist oder so war. Weisheit ist mehr als Intelligenz. Das wird deutlich, wenn man sich überlegt, dass die Sprüche ja im Wesentlichen von dem großen König Salomo kommen. Und der große König Salomo, der hat ja mal dieses Urteil gefällt. Da war ein Kind, ein Säugling und zwei Mütter haben gestritten, wem dieses Kind gehört. Und dann hat er gesagt, holt mir ein Schwert, ich teile es in der Mitte durch. Und dann hat die falsche Mutter gesagt, jawohl, mach das, das ist ein gutes Urteil. Und die richtige Mutter hat gesagt, nee, gib's der anderen Frau, um das eigene Kind zu schützen. Das ist der Inbegriff von der salomonischen Weisheit. Und heute sagen wir ja noch, das ist ein salomonisches Urteil. Weise zu sein, das ist schon mal nicht schlecht, wenn das als Lebensmotto gilt. Und jetzt aber in unserem Text, da wird diese Weisheit selber, die große Weisheit des Salomo, doch auch ein bisschen kritisiert. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Schöne Formulierung, die mutet man heutigen Konfirmanden nimmer zu. Dünke dich nicht, was soll denn das sein? Sie verstehen's noch? Dünke dich nicht, das ist die Einbildung der Dünkel. Ich tue so, als ob ich irgendwas wäre und innen drin sieht's anders aus. Ich tue weise, in Wirklichkeit bin ich ein Narr. Ich tue so, als ob ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte und als ob ich alles im Griff hätte. Darum geht's diesem Salomo in dem Bibeltext, in dem Sprüchebuch überhaupt, dass Menschen manchmal so tun, als ob sie alles im Griff hätten, als ob sie für jedes Problem und für jede Lebenslage eine Lösung hätten. Ich habe alles im Griff. Ich weiß nicht, wie Sie auf Ihr Leben zurückschauen, auch nach dem Motto, ich habe alles im Griff oder ich hatte alles im Griff, oder ob da kleine Risse da sind und Fragezeichen. Ich kann ja nur von meiner Lebenserfahrung ausgehen, die noch nicht so groß ist wie Ihre. Manchmal, wenn ich denke, jetzt klappt alles, alles wunderbar, alles in Butter, dann passiert plötzlich was, wo ich merke, nee, ist doch nicht so einfach, wie ich mir es immer gedacht habe. Es gibt bestimmt auch in Ihrem Leben Dinge oder gab Dinge, die schwierig waren, vielleicht bei der Arbeit, Burnout, sonst Krankheit, der Tod von einem nahen Angehörigen, vielleicht sogar dem Ehepartner, andere Nöte und Probleme. Haben wir wirklich alles im Griff? Haben wir die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind wir in jeder Situation härter Lage? Dünke dich nicht, weise zu sein, sagt der Salomo hier, sondern fürchte den Herrn. Das ist interessant, was er für eine Alternative aufmacht. Er sagt, die einen, das sind die, die sagen, ich habe alles im Griff. Und die anderen, das sind die, die sagen, ich habe Ehrfurcht vor dem Herrn, auch so ein altmodisches Wort. Ich erkenne den Herrn an und ich merke, dass er mehr kann, als ich selber eigentlich in den Händen halte. Wenn man es modern formuliert, dann heißt die Aufforderung letztlich, sortiere deine Prioritäten richtig. Überleg dir, was am allerwichtigsten ist. Deine eigene Kraft, dein eigenes Vermögen oder vielleicht doch etwas anderes, oder wir als Christen wissen, dass es nicht etwas anderes ist, sondern jemand anderes. Setz Gott an die erste Stelle, das ist die Aufforderung dieses Textes. Ehrfurcht vor Gott haben ist, dass wir Gott an die erste Stelle setzen und dass wir sagen, jawohl, der Gott, der kann mit meinem Leben eigentlich noch besser umgehen, als ich es selber kann. Was bringt's, wenn ich Gott an die erste Stelle setze? Zwei Dinge. Das erste, mit Gott an der ersten Stelle sitzt der oben, sitzt der im Chefsessel, der tatsächlich alles im Griff hat und der den Überblick hat über unser Leben. Gott hat uns geschaffen, er hat uns gemacht, die Welt um uns rum, und er ist der, der auch weiß, wann unser Leben zu Ende sein wird. Und wenn wir uns an diesen Gott, an diesen Herrn wenden, dann sagen wir, du sollst der Chef meines Lebens sein, weil du alles weißt und alles in der Hand hast. Mit Gott an der ersten Stelle sitzt der im Chefsessel, der auch wirklich den Überblick über mein Leben hat. Und das Zweite, und das ist noch wichtiger, wenn Gott an der ersten Stelle sitzt, dann sitzt der an der ersten Stelle, der das Gute für mich will, der das Gute auch für Sie will. Der Salomo, der formuliert es so, wer Gott an die erste Stelle setzt, der hat langes Leben, gute Jahre und Frieden. Manche von Ihnen sagen jetzt wahrscheinlich, der hat gut reden. Der war reich, er war ein König, er war gesegnet von Gott, er hat viel besessen. Und bei mir sieht's ganz anders aus. Der Salomo war der, der auf der Sonnenseite des Lebens war. Und das sind nicht alle von uns. Manche würden damit einstimmen, andere sagen, auf mich trifft es überhaupt nicht zu. Will Gott trotzdem das Gute für mich, auch wenn ich eher im Schatten sitze und eher das Schwere ertragen muss? Ich denke, man kann diese Frage nur von Jesus her beantworten. Mit Jesus ist nämlich was passiert, was über das Denken auch vom Alten Testament hinausgeht. Im Alten Testament war das Denken der Menschen von dem geprägt, wer an Gott glaubt, wer ihm vertraut, dem geht's auch materiell immer gut. Bei Jesus ist es so, dass er sagt, wer mir vertraut, wer mir nachfolgt, der bekommt zwei Dinge. Er bekommt zum einen das ewige Leben, die Perspektive über den Tod hinaus. Das hat übrigens Salomo in der Weise noch nicht gewusst und geglaubt. Über den Tod hinaus ewiges Leben beim himmlischen Vater. Und das andere, er bekommt die persönliche Gegenwart. Der Zuspruch von Jesus am Ende heißt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Sohn Gottes ist der Freund an meiner Seite, der mich begleitet, im Guten wie auch im Bösen. Und diese beiden Perspektiven, das sind die, die auch von dem Text her gelten. Wer Jesus, wer den himmlischen Vater an die erste Stelle setzt, der darf das erleben. Ewiges Leben, später dann nach dem Tod. Und hier Jesus, den Gottessohn, als Freund an der Seite. Und in diesem Sinn möchte ich Ihnen das nochmal zusprechen, Sie dazu einladen auch, was hier der Salomo formuliert hat. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Amen.